Danke. Ich freue mich sehr, dass ich wieder bei euch sein darf. Einmal eingeladen zu werden, ist eine Ehre. Wieder eingeladen zu werden, ist die eigentliche Ehre. Das heißt, ich habe euch beim letzten Mal keine Gemeindespaltung gebracht und darf heute nochmal sprechen. Ich habe ein Thema, was für mich ein wichtiges ist, und ich möchte vorneweg betonen, dass ich dieses Thema vorgeschlagen habe. Ich wurde nicht angefragt, ob ich mal über das Thema Geld sprechen könnte, endlich, damit ihr mal was hört, sondern ich weiß selber, wie es ist als Pastor. Es ist eines der Themen, über das die Bibel am meisten spricht, aber es ist auch eines der persönlichsten und herausforderndsten Themen. Und deswegen hat man manchmal als Gastsprecher mehr Freiheit. Und was ihr nachher über mich denkt, ist wahrscheinlich nicht so wichtig, wie was ihr über eure Pastoren und Leiter denkt. Deswegen möchte ich gerne über das Thema sprechen. Der Titel meiner Predigt ist Mehr Freude. Und mal so als rhetorische Frage in den Raum, wer hätte gerne mehr Freude in seinem Leben? Okay. Wer nicht? Okay. Wer wird sich nicht melden, egal was ich sage? Okay. Geht dich gar nichts an, ob ich mehr Freude will. Jesus zeigt uns einen Weg zu mehr Freude, und der hat ganz viel mit unserem Herzen zu tun. Und irgendwie hat er auch mit Geld zu tun, aber Geld ist nachher nur ein Symptom für das, was in unserem Herzen los ist. Am 3. Oktober vor 7,5 Jahren, das heißt der 3. Oktober 2016, da lag ich auf dem Sofa meines Kollegen Viktor Dreier. Und habe so bei mir gedacht, was machst du hier eigentlich? Bist du vollständig verrückt geworden? Wenn du dich fragst, warum ich das gedacht habe, nun, Gott hatte zu mir gesprochen, dass ich in die Move Church gehen sollte. Und ich habe Gespräche gesucht, unser jetziger Hauptpastor Antonio Weil und ich, wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, wir waren in derselben Jugend und so. Und als für mich klar war, für mich ist eine neue Stelle dran, sind wir ins Gespräch gekommen. Und er hat gesagt, hey, ich verbinde dich mal mit Thomas Herrmann, der bei uns zuständig ist, auch fürs Personal. Und dann haben wir gesprochen, Thomas hat gesagt, du kannst gerne in die Move Church kommen, wir würden uns freuen. Es gibt nur ein Problem, wir haben kein Geld, dich anzustellen. Ja, und dann dachte ich, okay, bin ins Gebet gegangen und Gott hat gesagt, geh in die Move Church. Also habe ich ein paar Leute in meiner Umgebung angesprochen, was mir nicht so leicht gefallen ist, und gesagt habe, hey, könntet ihr euch vorstellen, mich zu supporten für 2 Jahre, einfach an die Kirche zu spenden, dafür, dass ich dort anfangen kann, als Pastor zu arbeiten. Und es gab ein paar Leute, die zugesagt haben. Und so bin ich am 3. Oktober in dem Jahr nach Wiesbaden gezogen und hatte eigentlich nicht genug Spender, um wirklich leben zu können. Ich hatte auch keine Wohnung. Ich bin naiverweise aus Berlin ins Rhein-Main-Gebiet gezogen und dachte, ja, man findet ja schnell eine Wohnung. Ja, deswegen habe ich erstmal die ersten 3 Monate bei meinem Kollegen Viktor im Wohnzimmer geschlafen, auf seiner Couch. Und es war auch nett, dass er das gemacht hat. Und als ich dort lag, auf dem Sofa, am ersten Abend, da habe ich mich gefragt, Gott, habe ich dich richtig gehört? War das die richtige Entscheidung? Ich bin hier in einer fremden Stadt, ich kenne hier kaum jemanden. Meine finanzielle Situation ist nicht geklärt, ich habe keine Wohnung. Ich weiß nicht, wohin mein Leben steuert in den nächsten Jahren. Hier bin ich vollkommen verrückt geworden, diesen Weg zu gehen. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch so Situationen, in denen du dich fragst, Gott, habe ich dich richtig gehört? War das die richtige Entscheidung, die ich getroffen habe? Du musst dich jetzt nicht melden. Aber gibt es so Momente in deinem Leben, wo du weißt, vielleicht ist es auch aktuell, dass du sagst, Gott, ich glaube, dass ich dich gehört habe, aber irgendwie zeigen die Resultate noch nicht das, was ich geglaubt habe, wo es hingehen soll. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Das hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns herausfordern lassen, von Jesus Schritte zu gehen in unserem Leben, die im Sinne von der Geschichte von Petrus, ne, ein Schritt aufs Wasser sind. Ein Schritt raus aus der Komfortzone. Und wenn es um das Thema Großzügigkeit geht, dann ist es ein Thema, in dem es ganz viel aus meiner Sicht darum geht, Gott zu vertrauen und hinauszugehen aus der Komfortzone. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, dass sich unser Glaube und unseren Werken zeigen muss. Was es für mich im Umkehrschluss bedeutet, ist, was ich wirklich über Gott glaube, zeigt sich in den Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffe und in den Dingen, die ich tue, nicht in dem, was ich über Gott sage. Es ist, wenn man lang genug dabei ist, leicht, die richtigen Dinge über Jesus zu sagen. Wir haben genug Predigten dann gehört, wir kennen die alle Theologie und wir wissen, was die richtige Antwort ist auf eine Frage. Aber wenn es um mein Leben geht und die Entscheidungen, die ich treffe, dann sind die Entscheidungen, die ich treffe, der wirkliche Gradmesser dafür, wie groß das Vertrauen zu Jesus in dem jeweiligen Bereich meines Lebens ist. Mir ist klar, dass das eine ganz schöne Keule ist, aber ich möchte euch vorbereiten auf 2 Geschichten aus dem Neuen Testament. 2 Menschen, die eine Begegnung mit Jesus haben. 2 Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten und die entsprechend auch sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem haben, wer Jesus ist und wer er für sie ist. Wir schauen in den ersten Bericht, Lukas 18, die Verse 18 bis 20. Ein führender Mann des jüdischen Volkes stellte Jesus einmal folgende Frage. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Fragte Jesus ihn. Nur Gott ist wirklich gut. Doch du kennst die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dieser Mann, er kommt zu Jesus und er wird oft bezeichnet als der reiche Jüngling. Das heißt, ein junger Mann, der offensichtlich wohlhabend war. Er scheint auch Einfluss zu haben, weil er wird als einer der führenden Leute in seiner Stadt, in seiner Umgebung bezeichnet. Und aus dem Kontext wird deutlich, dass er auch reich ist. Er ist wohlhabend. Ihm geht es wirklich gut finanziell. Und noch eins wird deutlich, er hat ein Herz, was danach sucht, Gott zu gefallen. Er will mit seinem Leben Gott gefallen. Er will das tun, was Gott für ihn möchte. Er möchte ihm von Herzen treu sein. Und er ist auch scheinbar wirklich sehr bemüht dabei, weil er Folgendes antwortet auf das, was Jesus sagt. Vers 21. Der Mann erwiderte, seit meiner Kindheit habe ich diese Gebote alle befolgt. Ich würde sagen, Respekt, das könnte ich von meinem Leben so nicht sagen. Dass ich all diese Gebote befolgt habe seit meiner Kindheit. Und ich habe so kleine Zweifel, dass diese Aussage zu 100% stimmt, aber Jesus widerspricht ihm nicht. Also setzen wir mal voraus, dass es tatsächlich einigermaßen stimmt. Dann würde ich sagen, wenn er auch nur annähernd so gut war wie das, was er hier sagt, dann war er ein wirklich, wirklich guter Mensch und ein besserer Mensch als ich. Und vielleicht auch als du. Und dieser gute Mensch, er kommt zu Jesus. Vielleicht kennst du auch so gute Menschen. Ich habe mal in einem Nebenjob, weiß ich noch, da hatte ich eine Kollegin, die war einfach ein richtig, richtig guter Mensch. Die hat im Grunde gelebt, wie wir uns das vorstellen würden, wie ein Christ leben soll. So mit all dem Nächstenliebe und Großzügigkeit und keine Ahnung. Aber sie hat nicht an Gott geglaubt. Und manchmal gibt es so Menschen, da hat man das Gefühl, die sind einfach gute Menschen. So jemand war er. Es war ihm wichtig, gut zu sein, gut zu leben. Und entsprechend hatte er, ich glaube deshalb, einen sehr guten Ruf auch in der Stadt und in seinem Ort. Weil gute Menschen haben oft dann auch einen guten Ruf, weil sie einen guten Einfluss ausüben. Trotzdem war er sich unsicher, ob zwischen ihm und Gott alles okay ist. Trotzdem war er sich nicht ganz sicher, ob der Weg, auf dem er ist, der Weg ist, den er gehen soll. Und deswegen fragt er den Rabbi, den Lehrer Jesus, den jüdischen Gelehrten, er fragt ihn, gibt es noch irgendwas, was ich nicht beachtet habe, neben diesen Gesetzen, was ich noch tun sollte, damit Gott mich okay findet. Und sein Grundproblem ist, dass seine Beziehung zu Gott zuallererst mit Regeln zu tun hat. Er will die Checkliste haben. Er will hören, Jesus, okay, habe ich alle Boxen abgecheckt oder gibt es irgendetwas, was ich noch tun muss, um sicher zu sein, dass zwischen Gott und mir alles okay ist. Und er denkt in sich, weil ich ein guter Mensch bin, findet Gott mich gut. Das ist so das Mantra seines Lebens. Und genau an dieser Stelle fordert Jesus ihn heraus. Er mag 6 der 10 Gebote gut erfüllt haben, aber Jesus weist ihn auf das eine Gebot hin, was er nicht erfüllt hat. Verse 22. Es gibt eines, das dir fehlt, sagte daraufhin Jesus. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Vielleicht würden wir auch traurig werden, wenn Jesus uns sagen würde, dass wir alles verkaufen sollen, was wir haben. Vielleicht auch nicht. Dieser Mann, er mag noch so gut darin sein, die Regeln Gottes einzuhalten, so wie er sie kennt. Er sagt die richtigen Dinge, aber eigentlich war sein Herz nicht ungeteilt. Das, worauf Jesus ihn hinweist, ist, dass er sagt, hey, eigentlich verstößt dein Leben, obwohl du diese Gebote hältst, gegen das erste Gebot, nämlich du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dein Herz ist geteilt zwischen Gott und zwischen deinem Besitz. Das, was du besitzt, hat so viel Raum in deinem Leben und in deinem Herzen, so viel Wert für dich, dass du gar nicht frei bist, Gott mit deinem ganzen Leben zu vertrauen. Und du versuchst mit deiner Checkliste sicher zu sein, dass du richtig vor Gott dastehst. Dabei ist das Grundproblem nicht, ob du all das getan hast, sondern wie es in deinem Herzen aussieht. Und entsprechend fordert Jesus ihn heraus und sagt, verkauf alles, was du hast, gib's den Armen. Er will ihn stoßen darauf, dass sein Glaubensfundament auf eine falsche Ausgangsthese gebaut ist. Seine Ausgangslage ist, habe ich alles richtig getan vor Gott? Und Jesus sagt, die Ausgangsfrage ist nicht, habe ich alles richtig getan, sondern auf wen vertraust du? Vertraust du auf deine eigenen Fähigkeiten, all das zu tun, was Gott möchte? Oder ist dein Herz so in voller Vertrauen auf Gott, dass du auch bereit bist, deinen Besitz mit hineinzunehmen in dieses Vertrauensverhältnis. Und das Traurige an der Geschichte ist, dass der Mann traurig weggeht. Vielleicht erkennt er, dass das, was Jesus sagt, richtig ist, aber er erkennt, ich kann das nicht und er geht traurig weg. Und dabei will Jesus ihm eigentlich nur sagen, weißt du was, du kannst dich nicht selbst retten, du brauchst einen Retter und vor dir steht einer, wenn du möchtest. Wie traurig ist diese Geschichte, dass jemand vor dem Schöpfer steht, vor Jesus steht und traurig weggeht wegen Geld und Besitz. Die zweite Geschichte ist die Geschichte, die relativ bald danach folgt. Und ich möchte vielleicht nochmal einleitend sagen, ich glaube, dass es in unserem Leben ähnlich sein kann wie bei diesem ersten Mann. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, ihm zu vertrauen. Ich glaube, dass Gott uns einlädt, ihm mit allen Bereichen unseres Lebens zu vertrauen und auch mit unserem Besitz, mit unserer Zeit, mit unserer Kraft. Und dass wir keine Angst haben brauchen, dass wir zu kurz kommen, wenn wir Gott vertrauen. Aber seine Frage an uns ist, in wen setzt du nachher dein Vertrauen? Setzt du dein Vertrauen in deine Kontrollmöglichkeit, dein Leben im Griff zu haben, über deine Checklisten, über deinen Besitz, über das, was du kannst und hast? Und jetzt kommen wir zu einem anderen, oder das hätte ich beinahe vergessen. Jesus kommentiert das Geschehen mit seinen Freunden, mit den Jüngern. Wir sind ja Challenge by Jesus, wir sind ja beim Thema, wie können wir Jesus nachfolgen? Und Jesus benutzt solche Situationen immer, um seinen Jüngern, seinen Nachfolgern etwas beizubringen. Und das sehen wir auch hier. Jesus sah ihm nach, als er wegging und sagte dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es doch für die Reichen, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Als die Umstehenden das hörten, sagten sie, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Er antwortete, was menschlich gesehen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und die richtige Frage, die die Jünger stellen, das ist die Frage, auf die Jesus hinaus will. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und Jesus sagt, bingo, genau das ist das Thema. Wer kann überhaupt gerettet werden? Aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Weiter. Da sagte Petrus, wir haben unser Zuhause verlassen, wir sind dir nachgefolgt. Ja, erwiderte Jesus. Und ich versichere euch, wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, der wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Aufgrund dieser Passage ist in der Kirche manchmal ein falsches Armutsideal entstanden worden. Aus dieser Aussage von Reiche, wer kann denn überhaupt in den Himmel kommen? Ne? Es ist so schwer für einen reichen Menschen in den Himmel zu kommen. Hat die Kirche über viele Jahrhunderte gemacht. Je ärmer du bist, umso besser ist es und umso leichter hast du es, Gott nachzufolgen. Und ich sage mal, das ist eine Realität, die wir, glaube ich, mit unserem eigenen Leben so nicht unterschreiben würden und die auch die Weltgeschichte so nicht zwingend schreibt. Sondern das Grundproblem ist nicht, wie viel Besitz hat jemand, sondern hält mein Besitz mich davon ab, mein Vertrauen auf Jesus zu setzen? Und klammere ich an dem, was ich besitze, oder bin ich bereit, es loszulassen, wenn Gott mich darum bittet? Und das ist ja das Gespräch, was Jesus dann mit seinen Jüngern hat. Petrus sagt, Jesus, wir waren bereit, das, was wir besessen haben, für dich loszulassen. Und was sagt Jesus dann? Er sagt dann nicht, ja, ist auch besser für euch, sondern er sagt, ja, und wisst ihr, Gott hat es gesehen und er hat es geschätzt und er hat euer Herz dahinter gesehen und wisst ihr was? Er wird euch belohnen. Er wird euch nach diesem Leben belohnen, aber er wird euch sogar schon in diesem Leben belohnen. Und das ist Teil meines Gottesbildes. Nicht im Sinne von, gib und du wirst reich, sondern im Sinne von, ich glaube, dass Gott seine Ressourcen dorthin gibt, wo wir Menschen in seinem Sinne mit seinen Ressourcen umgehen. Und das ist das, was Jesus hier sagen will. Ich glaube, für Gott ist Geld kein Problem und Gott braucht auch mein Geld nicht. Gott braucht auch dein Geld nicht. Er ist der Schöpfer, hat alles gemacht, was wir hier sehen. Gott braucht unser Geld nicht, aber er will unser Herz. Und er weiß, dass um unser Herz zu besitzen, es auch über unsere Finanzen geht, weil unsere Finanzen oft einen großen Teil unseres Herzens besitzen. Die meisten von uns würden ja nicht sagen, dass sie reich sind, oder? Ich weiß nicht, ob du von dir sagen würdest, du bist reich. Und dann denken wir so, ach Gott sei Dank, wir sind aus dem Schneider, Jesus spricht über andere Leute. Ich möchte mal ein paar Zahlen nennen. Mit einem Jahresnettoeinkommen, wenn du Single bist, du hast ein Jahresnettoeinkommen von 25.000 Euro, dann gehörst du zu den 4 reichsten Prozent der Welt. 4%. Als Familie mit 2 Kindern gehörst du zu den reichsten 10% der Welt mit einem Einkommen von 40.000 Euro netto im Jahr. Und selbst wenn du sagst, so viel habe ich nicht, mit Bürgergeld in Deutschland gehörst du als Single immer noch zu den reichsten 23% der Welt. Mir ist schon klar, dass da auch Ausgaben geben kommen, aber lass dich mal diese Zahlen vor deinem inneren Auge stehen. Wir sind alle reich. Du bist reich, ich bin reich. Ob wir uns so fühlen oder nicht, wir leben in einem reichen Land, wir sind alle reich. Und die Einladung von Jesus gilt uns allen. Worauf setzen wir unser Vertrauen? Setzen wir unser Vertrauen auf das, was wir besitzen und kontrollieren können? Oder sind wir immer wieder bereit zu lernen, loszulassen und unser Vertrauen mehr auf ihn zu setzen, als auf das, was wir kontrollieren können? Und ihr merkt schon, dass dieses Thema viel tiefer geht als Geld. Es geht viel tiefer als in unser Portemonnaie. Es geht in unser Herz, in unsere Ängste, in unsere Biografie, in das, wie wir Dinge gelernt haben auch. Und man könnte eine ganze Predigtreihe über dieses Thema machen. Heute geht es mir nur darum, einen Anstoß zu geben. Die Herausforderung, die Jesus uns stellt, wenn es um unseren Besitz geht, ist: Bist du bereit, mir alles anzuvertrauen, was du besitzt? Das bedeutet nicht, zum Glück für uns, dass wir alles verkaufen müssen, uns den Arm geben müssen. Das ist ein Wort, was spezifisch von Jesus einem Mann gesprochen wird, um ihm etwas beizubringen über sein eigenes Leben. Sondern das, was Jesus fragt, ist: Steht mir dein Leben zur Verfügung, inklusive deines Besitzes? Bist du bereit, mir das zur Verfügung zu stellen für das, was ich daraus machen möchte? Und die Alternative zum Festhalten ist das, was wir bei den Jüngern sehen. Vielleicht können wir noch mal kurz in den Vers hineingehen. Genau. Wer Haus oder Frau oder Geschwister oder Eltern oder Kinder für das Reich Gottes aufgegeben hat, der wird es in diesem Leben vielfältig zurückbekommen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben erhalten. Es geht nicht darum, dass Besitz schlecht oder falsch ist, sondern es geht darum, woran hängt unser Herz. Und es ist auch nicht verboten, Besitz zu haben. Es ist nicht verboten, dass du ein Haus besitzt. Es ist nicht verboten, dass du einen schönen Tesla fährst, wenn du es tust. Ich freue mich für dich und mit dir. Es geht darum, ob das, was wir besitzen, ob es Gott zur Verfügung steht und wo unser Herz angedockt ist. Jetzt die zweite Geschichte. Wenige Verse später treffen wir auf einen anderen jungen Mann. Einen Mann, der nicht mehr unterschiedlich sein könnte als der erste Mann. Er ist jemand, der in seinem Ort unbeliebt ist hoch 10. Er ist wahrscheinlich die unbeliebteste Person im ganzen Ort. Wenn der reiche Jüngling so einer der beliebteren war, ist er derjenige, wo man die Straßenseite gewechselt hat, wenn er kam. Okay? Er war so jemand, berüchtigt im ganzen Ort. Alle waren so, haben die Augen gerollt und dachten, boah, naja. Und das war Zachäus. Zachäus, vielleicht kennst du die Geschichte, vielleicht auch nicht, weil du noch nicht so lang dabei bist in Kirche. Zachäus war ein Steuereintreiber. Und ein paar kurze Gedanken zu diesem Steuersystem in Israel zu dieser Zeit. Israel war besetzt von den Römern. Die Römer haben sich das aber, ich sage mal in Anführungsstrichen, leicht gemacht, dass sie in manchen Gebieten nicht selber die Steuern eingetrieben haben, sondern sie haben Menschen eingesetzt, die dafür sorgen sollten, dass die Steuern gezahlt werden. Zachäus war einer von diesen Menschen. Und er hat mit dem Feind kollaboriert sozusagen. Die Israeliten, die waren alle todunglücklich darüber, dass die Römer im Land waren und sie wollten sie am liebsten loswerden. Und jemand, der aus ihrem eigenen Volk dann mit den Römern zusammengearbeitet hat, war natürlich der Todfeind. Und so jemand war Zachäus. Und das System war damals so. Diese Zolleintreiber, die haben kein festes Gehalt bekommen, sondern Rom hat, ich sag mal in heutigen Zahlen, Rom hat beispielsweise gesagt, okay, wenn jemand deine Straße langkommt, dann nimmst du 2 Euro von dem und die müssen nach Rom gehen. Und du kannst dann etwas aufschlagen und das, was du aufschlägst auf den Preis, das ist dein Lohn. Und Zachäus hat dann sozusagen statt 2 Euro 3 Euro gemacht draus. Das heißt, jeder, der bei ihm vorbeikam, musste 3 Euro zahlen und das waren auf strategische Stellen wie Brücken oder Hauptstraßen, wo man auch nicht jetzt leicht hatte, das zu umgehen, wie heute auch noch, wenn es Mautstraßen gibt. Und niemand hat sie aufgehalten und niemand konnte sie aufhalten und niemand konnte irgendetwas dagegen tun, weil sie die gesamte römische Macht in ihrem Rücken hatten. Um es mal auf ein heutiges Beispiel zu bringen, vielleicht hast du mal ähnliche Situationen erlebt, falls du viel gereist bist. Es gibt so Momente, wenn du in anderen Kulturen und Ländern bist und ein Visum brauchst zum Beispiel, ne, und du weißt ganz genau, dieses Visum kostet 20 Euro, aber du sitzt oder stehst dort vor einem Grenzbeamten und der sagt, das Visum kostet 100 Euro. Was machst du? Du weißt ganz genau, es kostet 20 Euro, aber er hat die Macht, dich nicht ins Land zu lassen. Also was machst du? Du zahlst 100 Euro. Das ist so ungefähr die Situation, um die es geht. Eine andere Story, die mir ein Freund erzählt hat, die waren in einem anderen Land unterwegs und sie wurden angehalten, weil sie ein deutsches Kennzeichen hatten. Und dann wurde ihnen gesagt, sie wären zu schnell gefahren. Und dann haben sie gesagt, sind wir nicht, haben sie einen Beweis. Und dann hat er gesagt, naja, okay, Sie können gerne mitkommen auf die Polizeiwache, das ist eine Stunde von hier, wir fahren dort zusammen hin und dann füllen wir zusammen all die Unterlagen aus und dann gucken wir weiter. Oder Sie zahlen mir jetzt 50 Euro und dann können Sie weiterfahren. Sie waren nicht so schnell gefahren, aber was haben Sie gemacht? Sie haben 50 Euro gezahlt, damit Sie weiterfahren könnten. Das ist so die Konstellation von Zachäus und entsprechend unbeliebt ist er in der Breite der Bevölkerung. Kann man sich vorstellen, es ist eine Ohnmacht, diesem Mann gegenüber. Und der hat sich bereichert und alle sehen, was für ein Haus er hat, wie gut es ihm geht. Und sie wissen genau, das hat mit dem zu tun, was er von mir abgeknapst hat. Von dem, was ich mir schwer verdient habe im Schweiße meines Angesichts. Zachäus hört, dass Jesus kommt. Und er denkt, den muss ich mir angucken. Alle reden von ihm. Und er geht dorthin, wo Jesus vorbeigeht. Er klettert auf einen Baum. Und Jesus spricht ihn an und er ruft ihn bei seinem Namen und sagt, Zachäus, komm runter von deinem Baum. Ich möchte heute bei dir essen. Ich möchte heute Zeit mit dir verbringen. Und er klettert schnell runter, nimmt Jesus mit, schmeißt eine Party, die all sein Reichtum zeigt und folgendes passiert. Zachäus kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrt er als Gast ein, murrten sie. Währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Der Menschensohn ist nämlich gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Die Leute sind nicht glücklich. Jeder von denen hätte sich gefreut, wenn Jesus zu ihnen kommt. Und zu wem geht er? Zu Zachäus, ausgerechnet, zu dem Halsabschneider. Und Jesus kommt zu ihm und transformiert sein Leben. Die Begegnung mit Jesus macht aus einem korrupten Zolleinnehmer jemanden, der großzügiger kaum sein könnte. Der sagt, hey, alles, was ich hier habe, ich möchte es am liebsten verschenken. Ich gebe es den Armen und die dich betrogen haben, ich gebe denen noch vielfach zurück. Und das ist der Moment, als Jesus sagt, Rettung ist in dieses Haus gekommen. Woran sieht er, dass das Herz des Mannes verändert wurde? Daran, dass er sagt, dieser ganze Besitz, der ist mir nicht wichtig, weil er mir eh nicht das gebracht hat, was ich wirklich gesucht habe. Jesus, in dir habe ich das gefunden, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe. In dieser Liebe, in dieser Annahme und in deiner Rettung, die du mir bringst. Jemand wie mir, der es eigentlich gar nicht verdient hat. Zwei Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine wird geliebt, der andere wird gehasst. Der eine hat ein vorbildliches Leben, der andere überhaupt nicht. Der eine hält an seinem Reichtum fest, der andere lässt ihn los. Der eine ist verloren, der andere wird gerettet. Der eine bleibt traurig und der andere ist fröhlich und voller Freude, weil er Jesus begegnet ist. Und ein Ausdruck dieser Freude ist der Umgang mit seinem Besitz. Der Unterschied zwischen beiden war nicht das Geld. Und das möchte ich betonen. Geld ist neutral. Mit Geld kann ich einen Auftragskiller bezahlen oder ein Waisenhaus in einem anderen Land aufbauen. Geld ist ein Mittel zum Zweck. Die beiden haben Geld zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt. Und am Ende war der Umgang mit dem Geld in ihrem Leben nur ein Symptom für das, wie es in ihrem Herzen aussah. Und ich glaube, als Zachäus Jesus begegnet, ist das für ihn keine Frage mehr. Aus dieser Begegnung mit Jesus heraus ist sein Herz so bewegt, dass er sagt, natürlich möchte ich teilen, natürlich möchte ich weitergeben und natürlich möchte ich, wenn ich irgendwie kann, natürlich auch gut machen, was ich falsch gemacht habe. Und so ist die Begegnung mit Jesus der Moment, der ihn großzügig macht. Weil er weiß und weil er erlebt hat, dass Geld ihm nicht das kaufen kann. Er hat zwar Freunde gehabt, aber er wusste auch, die sind keine echten Freunde. Die sind hier, weil ich die besten Partys in der Stadt schmeiße. Und er wusste, wirklich angenommen bin ich in diesem Moment, wo ich Jesus begegne und wo ich sehe in den Augen dieses Mannes. Er weiß genau, wer ich bin. Und trotzdem ist er zu mir gekommen, um mit mir zu essen. Und das ist dieser Jesus. Aus der Begegnung mit ihm entspringt ein großzügiges Herz auch für uns. Wenn wir darüber sprechen, dass wir Menschen sein wollen, die bekannt sind dafür, dass wir großzügig sind mit unserer Zeit, mit unserem Herzen, mit unseren Finanzen, mit unserer inneren Kapazität, mit was auch immer, dann kann das nur aus dieser Begegnung mit Jesus kommen, weil von ihm nur all das kommen kann, was wir brauchen, um so ein Leben leben zu können. So wie dieser reiche Jüngling, der traurig weggeht, weil er denkt, das kann ich nicht. Es ist schlecht, wenn wir denken, ich versuche mein Leben da irgendwie zu kontrollieren, anstatt zu erkennen, Jesus, ich möchte von dir all das empfangen, was du durch mich weitergeben möchtest, um ein Segen in dieser Welt zu sein. Ich stelle mich dir zur Verfügung und ich gebe dir meine Angst, Dinge zu verlieren. Ich gebe dir meine Kontrolle, ich gebe dir mein Festhalten an Sicherheiten und sage dir, Herr, mein Leben gehört dir inklusive meinem Portemonnaie. Und ich sage, mach damit, was du möchtest. Jesus gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns Vergebung, er gibt uns Liebe, er gibt uns Freude, er gibt uns ewiges Leben. Und er verspricht uns auch, dass er uns Versorgung gibt. Entscheidend ist nicht meine Performance, sondern mein Vertrauen auf Jesus. Großzügigkeit im Umgang mit meinen persönlichen Finanzen ist die Konsequenz der Erkenntnis, wer Jesus ist. Wir sagen bei uns in der Move Church gerne, wenn du irgendwo unterwegs bist und du gibst kein gutes Trinkgeld, dann sag nicht, dass du aus der Move Church kommst. Und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass wir sagen, wir wollen als Christen dafür bekannt sein, dass wir großzügig leben, weil wir einen großzügigen Gott haben. Ich möchte das Ganze abschließend in einem Bild praktisch werden lassen. Falls ihr euch gefragt habt, ob das hier noch vom letzten Baueinsatz stehen geblieben ist, nein. Diese Leiter soll ein Symbol sein. Und mir ist bewusst, wir hören im Jahr 52 Predigten mindestens, weil wir jeden Sonntag in Gottesdienst kommen. Und manchmal ist das, was hängen bleiben, Bilder. Und ich hoffe, dass dieses Bild dir hilft, diese Reise mit Gott, wenn es ums Thema Großzügigkeit und Finanzen geht, in deinem Inneren zu verankern. Weil eine Reise ist es. Es ist nicht ganz oder gar nicht. Es ist nicht entweder ich verkaufe alles, was ich habe und gebe es den Armen oder ich gebe gar nichts. Sondern es sind Stufen, die ich gehe, wie die Stufen auf einer Leiter. Das Ganze beginnt natürlich mit dem ersten Schritt, dass ich mich Gott zuwende und dass ich sage, Jesus, ich will mit dir leben. So wie Zachäus diesen Moment hatte, dass er Jesus sieht und erkennt, dass er auch sein Retter ist. So beginnt unser Leben natürlich mit Gott, mit dem Moment, dass wir erkennen, wer Jesus auch für uns sein will. Und das ist das, was wir in dieser Osterzeit feiern. Und dann haben wir einen Startpunkt auf unserer Reise des Gebens. Der ist, wie viel von meinem Geld möchte ich Gott geben? Das ist einmal so der Ausgangspunkt meiner Reise. Diese Frage, ich habe Besitz X, wie viel davon will ich Gott weggeben? Das hat auch schon noch ein bisschen was mit Ängsten dann hier und da zu tun. Und dann ersteigen wir die erste Stufe auf der Leiter, indem wir das erste Mal einen Schritt der Großzügigkeit gehen. Das erste Mal sind wir sonntags in einem Gottesdienst und geben was in die Kollekte, ob jetzt über PayPal oder Bargeld oder wie auch immer das hier bei euch läuft, keine Ahnung. Aber das erste Mal treffe ich die Entscheidung, hätte ich früher nie gemacht. Ich hätte nie in der Kirche Geld gegeben und ich mache das auch nicht jetzt, weil der Moderator besonders überzeugend geredet hat, sondern ich mache es einfach, weil ich weiß, Gott, ich möchte dir etwas geben von dem, was mir gehört. Und das ist so der erste großartige Schritt auf diese Leiter, zu sagen, von dem, was ich habe, möchte ich etwas an Gott geben. Und das ist super. Und ich sage dir sehr, sehr gut. Das Statement auf der ersten Stufe ist, ich habe meine Reise begonnen und habe zum ersten Mal gegeben. Aber wie es so ist, die Leiter hat nicht nur eine Stufe, sondern für dich gibt es einen möglichen nächsten Schritt. Die zweite Stufe der Leiter ist die Stufe, wo wir sagen, ich gebe mehrfach. Eigentlich, also es ist noch kein System dahinter, aber wann immer ich im Gottesdienst bin, dann gebe ich was und manchmal fällt es mir auch ein, dann überweise ich auch mal was an die Petrusgemeinde. Und ich weiß, es geben wichtig ist und ich weiß, dass ich großzügig leben möchte. Und so ist ein Teil dessen, ich gebe häufiger, aber noch nicht regelmäßig. Für die dritte Stufe brauche ich mal Hilfe, weil Arbeitsschutz ist wichtig. Außerdem freut sich meine Gemeinde, wenn ich auch wieder mit heilen Knochen zurückkomme. Die dritte Stufe ist, ich habe ein System, ich habe eine Regelmäßigkeit, ich habe erkannt, es ist wichtig für mein Herz und es ist wichtig und Gottes Auftrag an mich, dass ich mich beteilige auch daran, dass sein Reich gebaut wird, auch mit meinen Finanzen. Und ich beginne sehr regelmäßig zu geben und ich beginne das auch einzuplanen. Für mich persönlich bedeutet das ganz praktisch, dass ich direkt, wenn mein Gehalt kommt oder meiner Frau, je nachdem, was als erstes kommt, dass wir 10% von dem, was wir bekommen haben, von unserem Brutto, dass wir das zurückgeben an unsere Kirche. Zuallererst überweisen, dass wir sagen, Gott, du hast uns beschenkt mit 100%. Wir wollen dir 10% zurückgeben als ein Zeichen auch unseres Vertrauens auf dich, als unseren Anteil auch an dem, dass wir sagen, Gott, wir wollen dein Reich mitbauen. Wir wollen unser Herz investieren in dein Haus, in deine Sache, in deine Idee für diese Welt, dass Menschen gerettet werden können. Und das ist etwas, was unser Herz trainiert, ganz praktisch jeden Monat. Das können 10% sein, das können auch andere Prozentzahlen sein. Ich sage, je nachdem, wie du persönlich das auch mit den Gedanken des Zehntens aus der Bibel verstehst, ich sage immer, die 10% sind mindestens mal ein guter Orientierungspunkt, eine gute Untergrenze. Mehr kann man immer machen. Das sage ich halb im Scherz. Folgendes ist für mich ein wichtiger Faktor. Es geht beim Thema Großzügigkeit nicht um die Frage, mit wie wenig Prozenten komme ich davon, sondern wie sieht es in meinem Herzen aus? Und Jesus, was wie kann ich so viel wie möglich eigentlich von dem, was du mir geschenkt hast, weitergeben? Was sind Möglichkeiten? Und wie kann mein Herz so sein, dass es wie dein Herz schlägt? Auch wenn es ums Thema Finanzen geht. Für mich hat das bedeutet, in meinem Studium irgendwann anzufangen, zu schauen, mich hinzuarbeiten, sag ich mal, auf diese 10%, an denen ich mich orientiert habe damals. Das war am Anfang noch nicht so möglich mit meiner Einkommenslage, aber ich habe Folgendes gemacht. Ich habe es ausgetestet, was passiert. Ich habe gesagt, Gott, ich ersteige die dritte Stufe dieser Leiter und ich möchte regelmäßig investieren in dein Haus. Ich möchte regelmäßig in meine Gemeinde, mein Zuhause geben. Und ich habe Folgendes erlebt, dass da, wo ich investiert habe, ich nicht zu kurz kam. Das Wunder sind passiert und Gott hat mich versorgt und am Ende war trotzdem genug übrig. Natürlich hat das auch mit guter Verwalterschaft zu tun. Das wäre die zweite Predigt, die man wahrscheinlich anschließen müsste über das Thema. Wann immer ich mit Menschen spreche, die sagen, das funktioniert für mich nicht so, dass ich gebe und ich habe immer noch genug, hat es oft auch damit zu tun, dass Menschen nicht gut im Blick haben, was reinkommt und was rausgeht und wofür sie Geld ausgeben. Ich glaube, dass man das einplanen muss, auch Großzügigkeit. Aber ich glaube, dass man dann erleben kann, wie Gott ein Gott der Wunder ist, auch im Bereich der Finanzen. Und ich dachte dann über Jahre, jetzt bin ich gut. Jetzt habe ich es verstanden. Ich lebe großzügig, ich gebe 10% in die Kirche und jetzt bin ich am Ziel angekommen. Das war schon die richtige Aussage, nochmal Stufe 3 vorher. Ich gebe regelmäßig einen festen Teil meines Einkommens. Und dann irgendwann hat Gott mich herausgefordert und ich habe verstanden, es gibt noch eine vierte Stufe. Und ich würde sagen, meine Frau und ich sind auf dem Weg gerade von Stufe 3 zu Stufe 4. Und es ist eine Stufe, die Folgendes sagt, jetzt gerne den nächsten Satz. Ich habe meine Prioritäten so angepasst, dass mein Geben entscheidet, wie viel Geld mir für andere Dinge bleibt und nicht umgekehrt. Ich lebe ein absolut großzügiges Leben. Und ich sag mal so, Stufe 3 und 4 funktionieren nur, wenn Jesus wirklich der ist, der er sagt, dass er es ist. Und im Symbol zu sprechen, wenn du jetzt hier wie Jesus an meiner Seite stehst, diese Leiter trägt nur, wenn Jesus an meiner Seite ist und das ganze System stabilisiert und wirklich ist, wer er ist. Und so ist, danke dir. Kurzer Szenenapplaus für dich, du darfst dich gerne wieder setzen. Ich möchte die Predigt schließen, damit dass ich sage, hey, ich glaube, dass die Einladung von Jesus ist, unser Vertrauen auf ihn zu setzen, auch wenn es um unsere Finanzen geht und den nächsten Schritt zu gehen. Und in meiner persönlichen Story, die ich am Anfang eingeleitet habe, als ich am 3. Oktober 2016 auf der Couch lag, ist Folgendes passiert. Ich habe dann mein iPad rausgeholt um kurz vor 12 und habe die Losung des Tages gelesen. Und ich habe euch mal einen Screenshot mitgebracht. Wirft dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen. Und sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Kurz vor 12 hätte ich 5 Minuten später auf mein iPad geguckt, wäre das schon die Losung vom nächsten Tag gewesen und andere Bibelverse. Aber Gott hatte mir etwas zu sagen an diesem Tag und in diesem Moment. Und ich habe dort eine Reise begonnen der Versorgung, für die jetzt keine Zeit ist. Gott hat Wunder über Wunder in meinem Leben getan. Und die Kirche hat dann irgendwann auch die Finanzen gehabt, mich relativ schnell eigentlich mich dann doch auch mehr anzustellen. Und ich habe dort meine Frau gefunden und ich bin überglücklich, aber ich habe auch finanzielle Wunder erlebt. Und ich bin so froh, dass ich bereit war, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, Gott, ich vertraue dir mit meinem Leben, auch was meine Versorgung angeht. Ich möchte das tun, was du mir sagst, weil ich weiß, ich hätte viele Wunder nicht erlebt, wenn ich das nicht getan hätte. Und das Ziel ist, wie viel von Gottes Geld kann ich behalten? Damit wir mal eine Zielvorstellung haben, wo wollen wir hin? Nicht, wie viel ist gut genug, sondern Gott, wie kann ich mit meinem Leben dir auf diese Art und Weise dienen? Wir wollen jetzt in eine Zeit der Reaktion gehen, in eine Zeit der Anbetung. Und ich hoffe, ihr hört mein Herz richtig. Ich habe da ja nichts davon, wie viel ihr in diese Kirche gebt oder nicht. Aber ich sage dir, du hast etwas davon, wenn dein Herz Jesus ungeteilt gehört. Und Wunder passieren dort, wo wir die Komfortzone verlassen, weil es nur dort Wunder braucht. Und ich lade dich ein, deinen Gott zu prüfen, auch wenn es um deine Finanzen geht, mit Großzügigkeit und zu sagen, wie kann ich ein großzügiges Leben leben? Und wenn wir jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen, dann nimm das mal auch so vor Gott. Vielleicht gibt es Ängste, die bei dir hochkommen, vielleicht Prägungen, vielleicht Gedanken, vielleicht Lügen, die du glaubst über Finanzen, die dich da festhalten an der Stelle. Halt sie Gott hin und sag, du bist größer und ich will das, du musst mir helfen, weil ich weiß nicht, wie es gehen soll. Ich möchte noch ganz kurz beten und dann können wir reingehen. Jesus, danke, dass dein Wort funktioniert, weil du lebst und auferstanden bist. Wir halten dir all die Gedanken hin, alles, was ich gesagt habe. Und ich bete, dass in jedem Herzen das landet, was von dir wichtig ist, für diesen Tag, für diesen Moment in unserem Leben. Amen.